Gut, David, herzlichen Dank für dieses Interview.
Und gerne.
Ich würde Sie gern fragen, wir leben in einer Zeit mit rasender technischer Entwicklung, in der Internet, Kommunikation, Mensch, Maschine, die Frage auch nach dem, was es bedeutet, Mensch zu sein in der menschlichen Tiefe, wahrscheinlich in einer neuen Dimension stellen wird und das immer mehr. Und wir dachten, dass spirituelle Praxis in ihren verschiedenen Formen von Gebet, Achtsamkeit, Meditation, Dankbarkeit, die Praxis, die Sie sehr betonen, hier eine besondere Rolle zukommt, um uns auch daran zu erinnern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und ich würde Sie gerne als erstes fragen, was ist aus Ihrer Sicht die Bedeutung spiritueller Praxis für uns Menschen allgemein und in dem Kontext einer Zeit, die immer mehr auch einen technologischen Umfeld hat, im Besonderen?
Also vielleicht beginnen wir mit dem Kontext. Und mit dem Wort Fortschritt. Denn Fortschritt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Fortschritt nicht mehr bedeutet, als das Wort sagt. Es ist ein weiterer Schritt. Es geht weiter. Aber bei den meisten Menschen schwingt mit dem Wort Fortschritt auch die Vorstellung von, es wird immer besser mit. Und man braucht nur zurückschauen und sehen, dass es in gewisser Hinsicht besser wird und in gewisser Hinsicht nicht besser wird. Also das Fortschritt einfach heißt ein Weitergehen und das Leben von anderer Perspektive angehen, von einem neuen Weg, so wie wenn man wandert. Wenn man wandert, auch wenn man einen Gipfel ersteigt, wird es ja nicht besser, es wird nur nicht anders und dann geht man wieder runter. Es wird immer anders. Und in dieser Hinsicht sollten wir alle den Fortschritt wollen, und das gehört zum Leben einfach dazu, aber nicht zu viel vom Fortschritt erwarten und vor allem keine Lösungen vom Fortschritt erwarten. Die Lösungen liegen nicht im Weitergehen, die Lösungen liegen im nach innen gehen, immer wieder. Das sieht man auch, wenn man auf die Geschichte zurückschaut. Und die Lösungen wofür? Und da ist die Frage, Lösungen fürs Menschsein. Also darum geht es. Fortschritt, ja, und Menschsein, immer wieder eine neue Aufgabe innerhalb des Fortschritts. Auf jeden weiteren Schritt immer wieder diese Aufgabe. Und daher gehört dann die Frage zum Menschsein, worum geht es dabei? Und da liegt mir immer persönlich sehr daran, keine Ideologien einzuführen, keine vorgefassten Meinungen einzuführen, sondern immer zu fragen, wie siehst du es, wie erlebst du es? Und wenn man Menschen auf ihr persönliches, tiefstes Erleben fragt und vergleicht, wie die verschiedenen Menschen es beantworten, was daran aus derselben Perspektive kommt, dann sieht man das allgemein Menschliche. Dann kann man sagen, worum geht es beim Menschsein? Da sind sicher sehr viele Antworten, die so verschieden sind, dass sie gar nicht zusammenpassen, zu passen scheinen. Aber wir müssen uns bemühen, darauf zu gehen, worum kommt es allen Menschen an? Nicht nur, auch nicht nur unseren Bekannten in unserem Breiten, in unserer Welt, sondern was kann man von Menschen in der Vergangenheit sehen und was kann man daher von Menschen in der Zukunft erwarten. Und da sehen wir, dass Menschen sich immer mit dem Geheimnis konfrontiert finden, mit einem großen Geheimnis. Geheimnis nicht in dem Sinn, dass etwas geheim gehalten wird natürlich, sondern Geheimnis in dem Sinn von Mysterium, in dem Sinn von unauslotbarer Tiefe, das haben, soweit wir das beurteilen können, Menschen in der Vergangenheit immer schon gehabt und wir haben es auch. Und bei uns kann man es vielleicht so sehen, dass jeder Mensch mit drei Fragen, früher oder später mit drei Fragen konfrontiert wird, die ins Geheimnis führen, ins Bodenlose führen. Aber deshalb nicht überflüssig sind, sondern gerade deshalb so wichtig sind, weil sie uns eben in dem verankern, was Mensch heißt. Und das ist, wir sind die Tiere, die auf dieses Mysterium hin angelegt sind. Und die erste Frage ist, warum? Warum sind wir überhaupt da? Warum gibt es irgendetwas? Warum kann ich warum fragen? Dieses Warum führt uns in eine Tiefe. Ist aber nicht überflüssig, sondern verankert uns irgendwie in einer gewissen Richtung auf Sinnsuche. Denn dadurch, dass ich frage, warum, setzt das schon ein Du voraus. Wenn ich setzt immer ein Du voraus, ein Ich zu sagen, ich bin ich, ist sinnlos, wenn du nicht schon ein Du voraussetzt. Und irgendwie weist diese Warum-Richtung, weist irgendwie auf dieses große Du hin. Und zwar nicht ein Du, das so die Summe von allem Du sind, die wir so im Leben begegnen. Die Mutter und dann vielleicht andere Verwandte, Geschwister und dann Lehrer und so. Im Gegenteil, wir erleben, und das sind alles nur Hinweise auf etwas, was Ihre Leser oder selber nachvollziehen müssen, um davon überzeugt zu sein. Aber in keinem dieser Du, auch in dem liebsten Freund oder Freundin, finden wir wirklich, was wir in diesem Du suchen. Es ist irgendwie, dass dieses Du, das wir kennen, wir es immer wieder ausprobieren und es passt etwas, aber nicht alles. Und das zeigt sich erlebnismäßig für viele Menschen darin, dass unser Leben erst zu einer Lebensgeschichte wird, dadurch, dass wir sie erzählen. Wir erzählen ständig unser Leben. Eben diesem großen Du, ob wir das ausdrücklich durchgedacht haben und wissen oder nicht, aber wir erzählen unser Leben ständig jemandem im weitesten Sinn. Und den liebsten Menschen können wir das Wichtigste nicht ganz erzählen. Es kommt immer nicht an. Das erlebt der Mensch. Wir wollen es immer, wir versuchen es, aber es kommt nicht an. Ich weiß nicht, ob Sie Henry Nouwen kennen, den Schriftsteller, N-O-W-E-N, Nouwen, wenn man verschieden ausgesprochen, in Amerika sagt man Nouwen, war ein holländisch-amerikanischer Schriftsteller, Professor an Yale, und der hat seinen Studenten, das war noch die Zeit, wo man Dias gemacht hat auf Reisen, hat immer den Studenten seine Dias mitgebracht und sehr freudig gezeigt. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Studenten in Yale gehabt. Und die haben natürlich nach 30 Dias, waren sie ein bisschen überfordert. Und da hat er gesagt, ich weiß schon, wie es bei mir sein wird, wenn ich in den Himmel komme. Der liebe Gott wird sagen, Henry, da bist du ja, zeig mir deine Dias. Und irgendwie liegt das in jedem von uns. Wir wollen jemandem unsere Lebensgeschichte zeigen und es gelingt uns nicht ganz. Und darum diese Ausrichtung auf ein Du, Ich und Du-Achse, diese die Buber und Ebner und sehr betont haben, und die kommt in dem Warum. Warum bin ich überhaupt da? Ich und E.E. Cummings, der amerikanische Dichter E.E. Cummings, sagt, I am through you, so I. Ich bin durch dich so nicht so schön oder so gut oder was immer, sondern so ich bin durch
dich. Welche Rolle kommt in dieser Fragestellung der Praxis zu, der spirituellen Praxis? Ist das der Platz, wo sich diese Frage stellt? Ist das
in dieser Hinsicht, in dieser ersten Hinsicht, durch die Stille. Und sie einfach in die Stille hinablassen, denn wohin uns das Warum führt, ist der wortlose Abgrund. Und uns in diesen wortlosen Abgrund hinabzulassen, das ist in jeder Tradition eine Form der spirituellen Praxis, aber besonders in Zen, und ist aber eine, in der christlichen Tradition heißt das Gebet der Stille. Das kann man nicht unterscheiden von Zen eigentlich. Natürlich, Zen hat das sehr geschickt und sehr gut und sehr hilfreich entwickelt, aber unterscheiden, als Praxis lässt sich nicht unterscheiden. Und die zweite Frage, mit der jeder Mensch konfrontiert wird, ist was? Was ist das alles? Was ist das? Nicht? Wenn man es nicht so einfach ganz oberflächlich nimmt, das ist ein Apfel, sondern sich einmal fragt, was ist denn das wirklich, kommt man auch zu keinem Ende. Das Was ist, alles was es gibt, ist unergründlich, in seiner Fülle unerforschlich, aber das ist jetzt eine andere Bewegung, das spürt man gleich, dass Warum geht irgendwie in die Tiefe, das Was geht in die Weite, unerschöpflich, immer mehr und mehr, was, noch was und noch was und noch was es alles gibt. Und da geht es in der spirituellen Praxis um Begegnung. Das ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Achse sozusagen oder Ebene oder auch innere Einstellung, Begegnung ist ganz was anderes, es in diese Tiefe zu gehen. Und das finden wir auch in jeder spirituellen Praxis. Die Begegnung mit allem, was es gibt. Nicht nur mit allen Menschen, selbstverständlich mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit dem ganzen Kosmos, mit allem, was es gibt. Die Begegnung.
Und Sie haben ja mal gesagt, Liebe ist dieses Ja, in Beziehung zu sein.
Ja.
Ist das diese Begegnung, von der Sie sprechen jetzt?
Ja. Das Ja zur Beziehung, ja. Und Liebe ist, das habe ich ja gesagt, Liebe ist das Ja zur, der gelebte Ja zur Beziehung. Und das ist auch eine spirituelle Praxis, in vielen verschiedenen Formen, aber in Hinsicht auf das Was ist es eigentlich noch eine Frage des Erkennens. Aber natürlich jemanden erkennen, ist weit mehr als zu sagen, jetzt habe ich den Namen und die Telefonnummer. Im Hebräischen ist Erkennen der Geschlechtsverkehr, jemand erkennen, Abraham erkannte Sarah. Es ist das Schöpferische. Daher, das ist so die Urbedeutung vom Erkennen. Und dann sind wir noch mit einer dritten Frage immer wieder steigt die in uns auf als Menschen, die wir, vielleicht für die meisten ist das vielleicht die wichtigste, die schwerwiegendste, und das ist wie. Und auch das führt uns in das Geheimnis, in das Unergründliche, aber jetzt nicht in die Tiefe oder in die Weite, sondern in das Dynamische. Wie macht man es? Wie lebt man da? Worum handelt es sich überhaupt beim Leben? Und das ist wieder eine dritte Dimension dieses Geheimnisses, das Dynamische. Und da kommt wieder das Ja, das gelebte Ja dazu, nicht wahr? Mhm. In der Beziehung, das Tun. Das Tun, Rilke sagt, du wirst nur, sagt, in einem Gebet sagt er, du wirst nur mit der Tat erfasst, mit Händen nur erhellt. Und Rilke ist mir übrigens ungeheuer wichtig, immer wieder findet man die schöne Antwort natürlich. Und wir sind also, und zu dieser dritten Frage gehört als spirituelle Praxis einfach das Tun. Also, die fließen alle ineinander über. Erstens das Schweigen, also das Schweigen, mit dem beginnt es eigentlich. Nur aus dem Schweigen kann das rechte Hinhorchen kommen. Wenn wir nicht schweigen, können wir nichts hören. Und das Hinhorchen wäre so die zweite. Was ist es denn? Hinschauen, schmecken, tasten, riechen. All unsere Sinne werden auf dieser zweiten Ebene des Was, wirklich mit den Sinnen leben. Und das dritte ist dann das Wie. Und das kommt auch aus dem Schweigen heraus, denn aus dem Schweigen kommt auch die Tat heraus, das Tun. Und das ist das Verstehen, vielleicht können wir so sagen, aus dem Schweigen kommt das Wort. Und alles, was es gibt, wird als Wort verstanden, das uns anspricht. Das ist so die zweite Ebene. Was ist es? Es ist Wort, das mich anspricht. Und jeder Mensch und jedes Tier, alles, was mir begegnet, ist Wort, das mich anspricht. Und im dritten, im Wie, kommt das Verstehen. Und wir verstehen nur durch Tun. Wir glauben immer, wir verstehen durch uns zurücklehnen und zuhören. Jeder Lehrer weiß, wenn man es dem Kind sagt, geht es bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus. Wenn man es dem Kind zeigt, in einem Bild oder so, hat es etwas mehr Chancen, verstanden zu werden, aber immer noch nicht so recht. Wenn man das Kind was tun lässt, üben, etwas tun mit dem Gesagten, selber ausprobieren, dann wird es verstanden, von innen her verstanden. Und um dieses Verständnis geht es im dritten, in der dritten. Wie durch Tun wird verstanden, wird wieder dieses Geheimnis verstanden, aber nicht, weil es im Geheimnis bleibt, nicht so verstanden, dass man dann sagt, ja, jetzt weiß ich es, sondern eben durchs im Tun verstanden. Und da zeigt sich interessanterweise, dass die großen Traditionen in ihrer Spiritualität auf diese drei Fragen die Antworten versuchen. Und zwar der Buddhismus hauptsächlich zur Konzentration auf die Stille. Das ist ganz offensichtlich. Was bei uns Tradition genannt wird, ist im Buddhismus das Schweigen. Das wird weitergegeben. Der Buddha, die große Predigt des Buddha ist die Blumenpredigt. Er sagt kein Wort, er hält nur die Blume empor. Wie soll man jetzt sagen, dass man es verstanden hat? Indem sein Nachfolger lächelt. Und da in diesem Lächeln wird im Schweigen die Nachfolge weitergegeben. Das ist der Buddhismus. In Christentum, Judentum, Islam, in allen westlichen Traditionen ist es das Wort. Das Wort, alles ist Wort. Den meisten von uns ist das schon viel zu viel. Noch ein Wort. Aber alles ist Wort, das uns anspricht, dem wir antworten. Darum geht es. Und ums Verstehen geht es im Hinduismus. Swami Venkateshananda sagt, Yoga in allen seinen Formen, Yoga ist Verstehen. Yoga heißt ja zusammenjochen, nicht? Wie Joch, Yoga. Es verbindet das Wort und das Schweigen. Und was Wort und Schweigen verbindet, ist Verstehen. Verstehen ist, sich von dem Wort so ergreifen zu lassen, dass es uns hineinführt in das Schweigen, aus dem es herauskommt. Und dann sind wir durch Tun eingebunden in diesen Kreislauf von Wort, Schweigen, Wort und Verstehen durch Tun und Schweigen, Wort und Verstehen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht haben die großen Traditionen hier einfach auch einen jeweiligen Schwerpunkt auf diese drei Fragen hin, eben auf das Wie, das Was und das Warum. In Vorbereitung zu diesem Gespräch habe ich auch viel über Ihren eigenen Schwerpunkt nachgedacht, über die Dankbarkeit als Praxis, auch im Verhältnis zur Meditationspraxis. Das ist ja eine Praxis, zumindest wenn man Meditation jetzt als stille Meditation versteht, eine Praxis der Stille ist. Und der Unterschied ist eigentlich intuitiv ganz offensichtlich, dass Dankbarkeit als Praxis sich bezieht. Sie weiß vielleicht nicht, worauf sie sich bezieht, aber sie bezieht sich, und es ist eine Herzensbewegung, die vielleicht sich auf genau das gleiche Mysterium bezieht, auf das das Schweigen ruht. Aber die Beziehung ist anders gesetzt. Es ist eine Offenheit. Ist das aus Ihrer Sicht die spezielle Gabe christlicher Praxis, diese Praxis der Dankbarkeit?
Ich glaube, dass Dankbarkeit eine allgemein menschliche Praxis ist. Aber nachdem ich aus der christlichen Tradition stehe, hat es wahrscheinlich bei mir eine ausdrücklich christliche Färbung auch. Aber ich bin froh, dass Sie von Schwerpunkt sprechen, denn es geht auch in den verschiedenen Traditionen immer nur um Schwerpunkte. Im Buddhismus ist auch Wort und Verstehen selbstverständlich drin, denn wenn man wirklich weiß, was Schweigen heißt, gehört es zum Worten zu verstehen. Und im Hinduismus ist auch das Wort und das Schweigen drinnen. Denn sonst gäbe es kein Verstehen. Also immer sind alle drei, aber der Schwerpunkt ist ein anderer. Und bei der Dankbarkeit, ich weiß nicht, wo haben Sie den Schwerpunkt gesetzt jetzt, wie Sie über Dankbarkeit gesprochen haben?
Also was mir aufgefallen ist, einfach beim drüber nachdenken und reflektieren, ist dieser menschliche Bezug der Dankbarkeit ein Bezug der Offenheit, es betont, in Beziehung zu stehen, ja. Und zwar eben in einer dankbaren Beziehung. Während ein tiefes sich in Meditation versenken eigentlich ein Loslassen auch von Beziehung ist. Ja. Das trifft sich vielleicht am Ende im Mysterium, aber der Bezug erscheint ein anderer zu sein. Eine Übung der Dankbarkeit scheint einen anderen Schwerpunkt zu setzen als eine Übung des Loslassens und Schweigens.
Allerdings gehört zur Dankbarkeit ein Dreischritt, der immer so spielerisch, aber sehr einfach als Stop, Look, Go zusammenfasse. Und da ist eigentlich, sind die drei Bereiche schon drinnen. Also um wirklich dankbar zu leben, und es geht ja nicht darum, hier und da mal dankbar zu sein, sondern um das wirklich als, zu einer Lebenspraxis zu machen. Um wirklich dankbar zu leben, muss man lernen, immer wieder innezuhalten, denn sonst wird man einfach mitgerissen in dem Strom und nimmt alles als gegeben hin und das gehört zu jeder Praxis hin, dazu, dass man lernt, innezuhalten. Und das ist gar nicht so leicht, aber zum Beispiel Thich Nhat Hanh, den Sie sicher kennen, der vietnamesische Zen-Lehrer, der läutet immer so eine, auf eine, wie nennt man das? Mindfulness Bell. Und in unregelmäßigen Abständen läutet diese Glocke, und wenn immer sie läutet, bleiben alle einen Augenblick lang stehen, aber wirklich nur eine Sekunde oder zwei. Und das hilft uns immer wieder aus diesem Strom des Automatismus, in den wir hineingezogen werden, herauszunehmen. Und das gehört ganz wesentlich auch zur Dankbarkeit. Der zweite Schritt ist dann das Look, also das sich öffnen, das ist dem Was sich öffnen, allem, was uns gerade gegenübersteht, eben diese Beziehung, was bietet mir das Leben gerade jetzt an. Und der dritte Schritt ist diese Gelegenheit, denn das ist ja das Geschenk innerhalb jedes Geschenkes, die Gelegenheit, die mir jetzt das Leben bietet, beim Schopf zu nehmen und etwas damit zu tun, etwas daraus zu machen, auch wenn die Gelegenheit, wie sie meistens ist, was wir auch übersehen, einfach Gelegenheit ist, uns zu freuen, unserem Leben zu freuen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie, dass man diese drei Aspekte eigentlich gar nicht trennen kann?
Nein, die kann man nicht trennen.
Diese Öffnung der Dankbarkeit ist erst möglich aus dem Stop
heraus.
Und kommt eigentlich erst zu ihrer Vollendung im Ergreifen der Möglichkeit, die sich aus diesem Was herausgibt.
Ja, ganz bestimmt. Und wenn man das richtige Go praktiziert, wenn man das richtige Tun praktiziert, dann führt das ja wieder zu einer Stillung. Denn dann ist es ja nicht willkürlich, sondern ist die Antwort auf das, was das Leben uns bietet. Und dann sind wir so synchronisiert mit dem Leben. Und das ist eine Stille. Es kann die Stille von einem Rad sein, das sich sehr schnell dreht, aber es ist immerhin Stille. Eine dynamische Stille, in die das wieder zurückführt. Aber das verlieren wir dann schnell wieder, dieses Gleichgewicht, und dann müssen wir wieder innehalten und durch denselben Prozess immer wieder durchgehen. Aber Sie haben vollkommen recht, alle drei Bereiche werden da angesprochen.
Wenn man diesen drei Bereichen nachgeht, verlangt es natürlich schon auch eine Tiefe, die nicht selbstverständlich ist. Also wirklich Halt zu machen, ist etwas, was existenziell ja unheimlich herausfordernd ist, weil gerade jeder, der Meditation einmal probiert hat, weiß, wie schwierig es ist, einfach anzuhalten, wie alles in einem einfach weitermachen möchte und es eigentlich eine ziemliche einen Willen zum Loslassen braucht, um überhaupt loslassen zu können, und die Herausforderung in der Regel größer ist, als sie von außen erscheint. Und dass hier etwas auch deswegen so herausfordernd ist, weil es mich in meinem normalen Selbstverständnis radikal in Frage stellt.
Also ja, Sie haben vollkommen recht, ich kann jedes Wort unterschreiben. Und die Schwierigkeit kommt eben nicht nur daher, dass es selbstverständlich ist, sondern dass ich mich eben als der ständig Tuende und nie Innehaltende verstehe und daher das Innehalten mein ganzes Leben in Frage stellt. Ich identifiziere mich so mit meinen Gedanken, dass die Gedanken nicht aufhören. Aber das heißt nicht, dass ich denke, sondern dass es mich denkt.
Und genauso die Dankbarkeit, an die man normalerweise denkt, ist ja eine Dankbarkeit für etwas. Und sie drehen ja die Logik der Dankbarkeit eigentlich um. Und die Logik von Dankbarkeit und Glück. Sie haben einmal gesagt, in der Regel denkt man, Glück ist Dankbarkeit entsteht, wenn man Glück hat. Ja. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Glück entsteht aus der Praxis der Dankbarkeit. Da meinen Sie eine andere Dankbarkeit. Da ist was Ungreifbares in dieser Dankbarkeit.
Da meine ich etwas anderes als die Höflichkeit in der Gesellschaft, wo man halt, wenn man was bekommt, da sagt man Danke, es ist ein Geben und Nehmen, und dazu gehört auch das Danke sagen. Das bewegt sich alles auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Aber dankbar leben heißt, sich dem Leben stellen. Und das ist unter dem Stichwort Gelegenheit. Das heißt im Augenblick leben. Daran zeigt es sich ja auch, dass Dankbarkeit wirklich eine echte spirituelle Praxis ist, so wie jede andere, die Sie nennen können, denn jede spirituelle Praxis will uns in das Jetzt führen. Aus der Zeit heraus, aus der Verfangenheit in der Vergangenheit und in der Vorwegnahme der Zukunft in das Jetzt. Denn wir haben, sind nur im Jetzt. Wir sind wirklich nur im Jetzt. Und alles andere ist so Traum und gar nicht wirklich. Also jede Praxis, meistens auch ganz ausdrücklich, will uns ins Jetzt führen. Und die Dankbarkeit führt uns in das Jetzt. Denn sie bezieht sich auf die Gelegenheit, die das Leben mir jetzt in diesem Augenblick anbietet und mit der ich etwas tun muss. Das ist etwas ganz anderes, wie Sie richtig sagen, als diese oberflächliche, ja danke, was halt auch so dazugehört.
Sie bezieht sich auch auf etwas anderes, weil das übliche, die übliche Dankbarkeit bezieht sich auf ein eher oberflächliches Nutzenverhältnis. Diese Dankbarkeit, Sie haben einmal gesagt, es ist auch keine naive Dankbarkeit. Man kann nicht für alles dankbar sein. Man kann nicht für Verbrechen, für Krieg dankbar sein. Aber, und das führt wahrscheinlich wieder zu dem Augenblick, den Sie betont haben, man kann für den Augenblick dankbar sein, selbst wenn es der herausforderndste ist, weil er eine Gelegenheit für etwas ist.
Richtig.
Wenn ich so über Dankbarkeit nachdenke, bin ich eigentlich der ganzen Größe des Lebens gegenüber konfrontiert. Es ist ja. Eigentlich ist es die Dankbarkeit, auf das Leben reagieren zu dürfen.
Richtig. Es ist eine Konfrontation mit diesem großen Geheimnis und ein für die meisten Menschen der zugänglichste Name für dieses Geheimnis, mit dem sich die spirituellen Traditionen schon seit Jahrtausenden beschäftigen, der beste Name für die meisten Menschen dafür ist das Leben. Das Leben. Das Leben ist etwas so Geheimnisvolles, selbst in Wissenschaftlern. Man kann manches sagen darüber, wie es funktioniert und so, aber das Leben ist so geheimnisvoll. Und das Warum führt uns zu der Quelle des Lebens, Ursprung des Lebens, völlig unerklärlich, warum ist. Es entspringt ja jeden Augenblick neu, das Leben. Nicht? Das Was führt uns konfrontiert es mit allem, was es gibt und das Wie mit der Lebendigkeit in uns und um uns, mit der Dynamik, der Lebendigkeit. Also dem Leben, mit dem Leben konfrontiert uns das, die Dankbarkeit.
Sie erklären ja auch manchmal das Wort spirituell mit dem Atem des Lebens. Das Wort spirituell, Spiritus, ja. Atem des Lebens, und das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Definition oder eine ungewöhnliche Beschreibung, der Atem des Lebens, ungewöhnlich deswegen, weil es einerseits uns ja mit einer Unmittelbarkeit konfrontiert, die auch nicht benennbar ist, wirklich, weil was ist das Leben schon? Ja. Und gleichzeitig, was ist mir näher als der Atem ja. Des Lebens? Und Sie sagen manchmal, Spiritualität ist eigentlich nur wirklich dem Fluss des Lebens, ich weiß nicht, Ihre Worte richtig, sich ganz hinzugeben.
Ja. Eigentlich kann man einfach sagen, Spiritualität in allen ihren Formen ist Lebendigkeit, ist gelebtes Leben, volle Lebendigkeit, sich dem Leben völlig hingeben, auf allen Ebenen. Und das muss aber wirklich ernst genommen werden, auf allen Ebenen, also auch auf der transzendentalen Ebene, die zu unserer menschlichen Lebendigkeit dazugehört, weil es eben zum Menschsein dazugehört, dass wir mit dem Geheimnis des Lebens konfrontiert sind. Die meisten anderen Lebewesen, soweit wir das sehen können, leben einfach und sind nicht damit konfrontiert. Dadurch, dass wir ein reflexives Bewusstsein haben, sind wir damit konfrontiert. Aber Lebendigkeit ist einfach wirklich zu leben. Wirklich zu leben.
Das mag ja für unsere Zuhörer und Leser überraschend sein, weil Sie sagen das ja nicht nur als spiritueller Mensch, sondern Sie sagen das auch als christlicher Mönch. Und zumindest das allgemeine Bild des christlichen Mönchs hat mehr die Betonung der Entsagung als das Leben in seiner größten Fülle leben. Also das ist ja nicht das, was so dem Image des Mönchischen entspricht. Sie meinen, dass eigentlich die Tiefe des spirituellen Lebens eine viel größere Hingabe an das Leben ist.
Ja, ich glaube ja auch, dass was als Entsagung dargestellt oder so benannt wird, ja eigentlich nur gesunde Lebendigkeit ist. Denn Entsagung ist es nur von dem Gesichtspunkt der ungesunden Lebendigkeit, die sich etwas aneignet, was gar nicht dazugehört oder zu viel. Entsagung heißt einfach alles, was notwendig ist und nicht mehr. Aber notwendig ist auch das Schöne für den Menschen, nur die Freude, das Schöne, alles, was das Überflüssige, nichts ist notwendiger als das Überflüssige, in dem vollen Sinn von Überfluss des Lebens. Und man braucht ja nur zu einem Benediktinerkloster kommen und man sieht das und die Leute kommen hier, um ihre Lebendigkeit aufzufrischen, nicht um sich irgendwie zu kasteien. Auch wenn sie zu einem Fastenkurs kommen, kommen sie ja nur, um wieder richtig essen zu lernen und nicht um zu hungern. Man muss vielleicht ein bisschen hungern, um wieder richtig das Essen schätzen zu können, aber es geht immer um Lebensfreude, es geht immer um das Positive.
Welche Rolle spielt das Herz?
Die Rolle?
Welche Rolle spielt das Herz? Spielt?
In dieser Spiritualität. Also muss man zunächst fragen, was meinen wir mit Herz? Und also die westliche Tradition, zumindest in den östlichen Traditionen ist es, glaube ich, naja, japanisch, Kokoro ist auch ähnlich. Aber im Chinesischen zum Beispiel ist, was wir mit dem Herz benennen, oft mit der Niere verbunden. Ganz ein anderes Organ für uns. Aber für uns ist Herz die innerste Mitte unseres Menschseins, die innerste Mitte unseres Lebens. Und Mitte auch in dem Sinn, dass es alles verbindet. Es verbindet, Herz ist ein Muskel des Körpers, also es verbindet Leiblichkeit und Geist. Es verbindet das Wollen, das Herz sehnt sich nach etwas und das Denken auch, denn es gibt Herzgedanken, die richtigen Gedanken sind nicht herzlose Gedanken, sondern immer Herzgedanken. Das Fühlen, das ist ganz klar, dass das mit dem Herz zusammenhängt. Also alle Bereiche unseres Lebens sind im Herzen noch eins, könnte man sagen, so wie die Saugwurzel von einem Baum oder so, also die Wurzel, das meinen wir mit Herz.
Das heißt aber auch, Herz ist dann nicht so sehr das, was es im 20. Jahrhundert in der westlichen Tradition ja oft ist, dieser Fokus auf unsere Gefühle und unsere Befindlichkeit. Sie meinen was anderes?
Ich meine den ganzen Menschen. Und der einzige Grund, warum wir die Gefühle so betonen, wenn wir vom Herzen sprechen, ist, dass wir sie vernachlässigt haben. Wenn wir das Denken ebenso vernachlässigt hätten, müssten wir beim Herzen ans Denken denken. Das Herz ist das Ganze. Und obwohl wir manchmal gefühlsduselig sind. Fühlen ist, kommt, wird, fällt uns nicht so leicht, so wirklich mitschwingen, dass der ganze Körper wirklich mitschwingt mit unserem Erleben. Und das ist ja Fühlen. Das fällt uns gar nicht so leicht. Und darum, wenn wir einen Menschen mit Herz begegnen, also einen Menschen, der wirklich aus der Fülle des Lebens lebt, fällt uns besonders dieses Gefühl so auf. Und darum betonen wir beim Herzen so das Gefühl.
Aber gleichzeitig betonen Sie, dass das Herz das Denken beinhaltet, genauso wie es das Wollen beinhaltet.
Alles beinhaltet. Denken, Fühlen, Wollen, Leib, Seele, Leib, Geist, Leiblichkeit, Geistlichkeit. Alles ist im Herz, alles ist zusammengefasst in dem Begriff Herz. Und daher heißt mit vom Herzen leben völlig leben, ganz lebendig sein. In dem Zusammenhang steht es auch mit der Spiritualität. Also ein Mensch, der wirklich lebendig ist, in dem Sinn von Lebenshauch, Spiritualität, der ist auch ein Mensch des Herzens.
Das führt mich auch zu meiner letzten Frage. Spiritualität hat immer für unser Mensch eine tiefe, zentrale Bedeutung. Denken Sie, dass jetzt in dem entstehenden 21. Jahrhundert es eine spezielle Bedeutung für spirituelle Praxis gibt, die aus unserer Zeit herauskommt, die neben dem, die es überzeitlich immer auch mit sich hat, auch eine spezielle Antwort auf diese Zeit braucht?
Ja, und zwar vielleicht unter vielen verschiedenen Aspekten würde ich Ihre Frage bejahen. Aber eine, die vielleicht besonders wichtig erscheint, ist die, dass wir in einer Zeit leben, in der das Mechanische immer reicher an Möglichkeiten wird. Wir leben in einer Zeit, in der die Werkzeuge, die noch unsere Großeltern verwendet haben oder unsere Urgroßeltern, so etwas wie ein Rechen und eine Schaufel und ein Leiterwagen ersetzt sind durch Computer und für die meisten von uns und iPads und iPhones, und das ist eine Mechanisierung des Ganzen. Und ich bin sehr positiv eingestellt zu dieser Mechanisierung. Sie ist ja einfach eine Erweiterung unseres Lebens, eine Erweiterung unserer Lebensbasis. Wir sehen ja auch, wie viel mehr sie uns ermöglicht, nicht wahr? Aber wir müssen sie mit Leben erfüllen, sonst werden wir selber mechanisch. Wir sind eben vor diese Alternative gestellt. Entweder das Mechanische, das wir erfunden haben, reißt uns weg und wir werden selber mechanisch, oder wir erfüllen diese große Aufgabe und machen das Mechanische, das wir erfunden und entwickelt haben, wirklich lebendig. Erfüllen es mit Leben, verwenden es, um Leben zu fördern, um Leben zu bereichern, erfüllen es mit Lebenskraft. Und das ist eine ganz wunderbare Aufgabe, wenn ich noch länger leben würde, als meine Lebenserwartung erlaubt, das wäre das, worauf ich mich freuen könnte.
Bruder David, ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Schlusswort.
Danke.
Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, das waren ausgezeichnete, sehr interessante Fragen. Danke. Ich freue mich für die...